trennen von seiner Liebe. Seine Liebe ist nicht gebunden an unsere Leistung. Seine Liebe ist nicht gebunden an unsere Performance, sondern seine Liebe ist bedingungslos. Wenn du früh morgens aufwachst, deine Augen aufmachst, dann liebt er dich schon wie verrückt. Bevor du gebetet hast, bevor du deine Bibel gelesen hast, bevor du deinem Partner irgendwas Nettes gesagt hast oder deinen Eltern oder wen auch immer, liebt er dich schon. Was für eine Botschaft, was für eine Wahrheit. Ist das nicht fantastisch? Halleluja. Wir können noch ein kleines bisschen begeisterter werden darüber, aber wir üben noch, ja, mit der Begeisterung. Ja, wir wollen ja nicht in Extreme verfallen oder so. Okay, gut. Wir haben draußen ein paar Flyer liegen für verschiedene Events, die in Handenberg stattfinden, bei unserem lieben Bruder Philipp Schmerold. Schaut euch das an, wenn ihr Interesse daran habt. Ansonsten diese Woche haben wir Mitarbeitertraining wieder am Donnerstag. Ich habe gehört, ihr habt einen guten Gottesdienst gehabt letzten Sonntag. Ich habe mal ausgeschlafen, war nicht hier. Nein, es war ein Scherz gewesen. Ich war zu einem Predigtdienst in Bischofsheim in der Rhön, christliche Gemeinde. Bischofsheim war super gewesen, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danach noch gute Gemeinschaft gehabt mit den Pastoren. Aber mal davon abgesehen, ich schlafe jeden Sonntag aus. Unser Gottesdienst geht so spät los, dass ich jeden Sonntag Gelegenheit habe, auszuschlafen. Ja, ist immer eine Frage, wie wir das Wort ausschlafen definieren. Ja, als meine Kinder Teenager waren, haben sie das nicht immer so definiert wie ich. Gut. Heute ist es soweit. Heute möchte ich endlich, wie lange angekündigt, darüber sprechen, wovon ich träume. Aber es geht natürlich nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Und wir werden uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Vorher ein ganz kurzer Ausblick. Die Medien in den letzten paar Wochen sind voll gewesen von dem Thema Coronavirus, Ausbruch einer Epidemie in China. Inzwischen haben wir die ersten Fälle in Deutschland. Und ich glaube, wir sollten was dazu sagen. Und das habe ich dann am nächsten Sonntag vor. Ja. Und ich habe festgestellt, dass die Bibel uns sogar sagt, wo dieser Virus herkommt. Also wenn du es wissen willst, sei nächsten Sonntag hier. 10.30 Uhr geht's los übrigens, nur mal so nebenbei. Gut. Wer sind wir und was wollen wir? Das ist so eine kleine Miniserie, die wir wahrscheinlich heute zum Abschluss bringen. Wer sind wir und was wollen wir? Nummer eins, es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Jesus ist das Zentrum. Als erstes ist Jesus das Zentrum unseres Lebens. Er ist der Herr unseres Lebens. Er ist der König unseres Lebens. Wir lieben ihn und wir dienen ihm. Wusstest du das schon? So, und als zweites ist er auch Herr unserer Gemeinde. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Er ist derjenige, dem wir gefallen wollen. Nicht, damit wir von ihm geliebt werden. Ja, wenn wir was falsch machen, dann schmollt er mit uns. Dann sind wir ein paar Sonntage dann hier alleine, dann kommt er nicht. Das ist Quatsch. Wir lieben ihn nicht, damit er uns liebt, und wir dienen ihm nicht, damit er uns liebt, sondern weil er uns liebt. Es ist unsere Antwort auf seine Liebe. Unsere Antwort auf seine Liebe. So, das heißt, bei dem, was wir sind und bei dem, was wir tun hier, wollen wir nicht als erstes uns selber gefallen. Wir wollen überhaupt nicht uns selber gefallen. Das ist nicht, worum es geht. Und wir wollen auch nicht anderen gefallen. Ja, aber die Gäste, die müssen sich doch wohlfühlen. Wir wollen als erstes ihm gefallen. Amen. So, und wenn er tatsächlich das Zentrum ist, wenn das real ist, wenn das echt ist, wenn wir persönlich da drin leben und wenn wir das als Gemeinde leben, dann werden Menschen davon berührt werden und dann werden Menschen davon angezogen werden. Ohne dass wir eine Show machen, ohne dass wir versuchen, irgendwas darzustellen, ohne dass wir versuchen, irgendwas zu sein. Und das finde ich schon mal gut. Wie siehst du das? Alles okay bei euch? Seid ihr da? Seid ihr wach? Ja? Gut. Wunderbar. So, das heißt, wenn er das Zentrum ist, dann begegnen Menschen ihm, wenn sie uns begegnen. Wenn er das Zentrum ist, dann finden Menschen ihn, wenn sie in diese Gemeinde kommen. Das ist eine Sache, wovon ich träume. Aber da träume ich nicht davon, nur davon, sondern das erlebe ich. Ja, ich sehe, wie das passiert. Und ich finde das großartig. Und ich möchte mehr davon noch erleben. Wovon träume ich? Ich sage euch, wovon ich nicht träume. Ich träume nicht von einer großen Gemeinde. Einige denken jetzt, oh, das ist aber eine komische Predigt. Ja, ich träume nicht von einer Mega-Church. Ich finde es gut, wenn möglichst viele Leute Jesus kennenlernen, Jesus begegnen. Aber das Ziel für mich ist nicht, eine große Gemeinde zu haben. Weißt du, eine große Gemeinde kann für einen Pastor viel Kopfschmerzen bedeuten. Ich mag keine Kopfschmerzen. Ich träume von Jüngerschaft. Das ist mein Traum. Ich träume von Jüngerschaft und ich werde noch ein bisschen nachher sagen, was das bedeutet. Jüngerschaft ist so ein bisschen so ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch weniger vorkommt. Jüngerschaft bedeutet Beziehungen, wo Menschen lernen, wo Menschen sich entwickeln, durch die Hilfe von anderen, wo Anleitung da ist, wo Training da ist, wo Coaching da ist, wo Mentoring da ist. Vielleicht sind wir mit diesem Begriff ein bisschen mehr vertraut. Lasst euch nicht irritieren. Übrigens, wir lieben Kinder in dieser Gemeinde. Und wenn ihr mir nicht zustimmt, dann stimmt Hannah mir wenigstens zu. Das ist gut. Und ich habe das Mikrofon. Ja. So, wo wir hinwollen, ist, dass wir diese Jüngerschaftskultur entwickeln. Das heißt, das Ziel ist nicht, die Plätze zu füllen als erstes. Um die Plätze zu füllen, braucht man nicht unbedingt Jüngerschaft. Aber das Ziel ist es nicht, dass wir Leute haben, die Stühle wärmen. Und das Ziel ist es nicht, Menschen zu unterhalten. Könnt ihr Amen dazu sagen? Im Epheserbrief Kapitel 4, das haben wir das letzte Mal schon gelesen. Das letzte Mal war vor 3 Wochen, glaube ich, oder so. Im Epheserbrief Kapitel 4, da wird was ganz Interessantes über Gemeinde ausgesagt. Und da finden wir ein Konzept, was in vielen christlichen Kreisen und vielen Gemeinden verloren gegangen ist. Hier, da ist erstmal von den Dienstgaben die Rede. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, das sind als erstes erstmal Leute, die von Gott berufen sind, auf verschiedene Art und Weise das Wort Gottes zu verkündigen. So all diese Dienste sind erstmal Verkündigungsdienste mit unterschiedlichen Schwerpunkten, in unterschiedlicher Art und Weise, aber sie verkündigen das Wort Gottes. Nun, wir sind am meisten vertraut natürlich mit dem Dienst des Pastors. Ja? So, Pastor kennen wir. Ich lese mal diese Verse, Epheser 4, Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Du sagst, Pastor kommt gar nicht vor. Das ist das Wort Hirte. Das ist einfach übersetzt. Und jetzt sagt uns Paulus, wozu er Gott diese Dienste gegeben hat. Es heißt hier, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. In der Luther-Übersetzung heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. In der Zürcher Übersetzung heißt es, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. Und in der Neuen Genfer heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. So, das Konzept, was in vielen christlichen Kreisen vorherrscht, ist, dass der Pastor und vielleicht noch eine kleine Gruppe um den Pastor das Werk des Dienstes tut. Und alle anderen sind mehr oder weniger passiv, sind mehr oder weniger Zuschauer. So, das heißt, ihre einzige Rolle ist es, da zu sein, den Stuhl zu wärmen, nett zu lächeln, an der richtigen Stelle Amen zu sagen und die Gemeinde natürlich finanziell zu unterstützen. Aber das ist nicht das Bild, was Paulus hier malt. So, wenn es heißt, dass diese Dienstgaben dazu berufen sind, die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes, dann bedeutet das, dass diese Dienstgaben der Pastor und diese anderen Dienste, die hier genannt werden, sowas wie Coaches sind, sowas wie Mentoren, die die Heiligen, das sind die Gläubigen, das sind nicht irgendwelche besonderen Leute. Wir sind heilig durch Jesus, nicht durch unseren Verdienst. Muss man nochmal dazu sagen, immer mal, ja? Also dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist ein Heiliger. Und jetzt sag ihm, er redet über dich. So, also, was stattfinden soll, ist, dass die Heiligen ausgerüstet werden, zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. So, die Heiligen sind dazu berufen, das Werk des Dienstes zu tun. Und die Pastoren und die Lehrer, selbst die Evangelisten, Propheten und auch die Apostel sind eigentlich hauptsächlich dazu da, um die Heiligen zu trainieren, zu coachen, zu mentoren und auszurüsten. Zu befähigen, ihren Dienst auszuüben. Was ist denn der Dienst der Heiligen? Was ist der Dienst der Heiligen? Wozu sind wir berufen? Jeder Gläubige. Haben wir auch das letzte Mal drüber gesprochen. Lasst mich euch noch mal in Erinnerung rufen. Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 15. Jesus redet hier. In diesen Versen finden wir das Vermächtnis, was er seinen Nachfolgern hinterlässt. Er sagt und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag für seine Nachfolger, das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium weiterzugeben. Das ist der Auftrag für jeden Gläubigen. Du sagst so, oh Pastor, jetzt bring mich aber bitte nicht unter Druck. Weißt du, wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns den Himmel nicht verdienen. es nicht so, dass du jetzt erst dort oben reingelassen wirst, wenn du mindestens 5 Leute zu Jesus geführt hast. Ja? Und dann hast du eine Karte, die dann ausgefüllt wird, und wenn du die nicht vorweisen kannst mit 5 Stempeln, dann heißt dann oben, kein Zutritt oder so. Ja? Wir verdienen den Himmel nicht. Wusstest du das? Jesus hat ihn für uns verdient. Jesus hat ihn für uns verdient. So, das heißt, ich verdiene tatsächlich den Himmel, aber nicht durch meine Werke, nicht durch das, was ich getan habe, nicht durch all die Menschen, die ich zu Jesus geführt habe, sondern durch das, was Jesus für mich getan hat. Aber das, was Jesus getan hat, hat er getan, damit ich eine Beziehung zum Vater haben kann, dass ich ihn kennen kann. Es geht nicht darum, einfach etwas über Gott zu wissen, sondern es geht darum, ihn selber zu kennen, ihn zu erleben. Und wenn wir ihn erleben, ihr Lieben, dann wird das eine Begeisterung in uns hervorbringen, dann wird es eine Freude hervorbringen, die uns antreibt, das weiterzugeben an andere. Wenn du von irgendjemandem hörst, Montag, der einzige Tag der Woche, ja, der einzige Tag im Jahr, Montag gibt es eine besondere Aktion beim Mediamarkt, 50% auf alles, ja, außer Tiernahrung. 50% auf alles. Würdest du dann nicht deiner Familie Bescheid sagen? Würdest du dann nicht deinen Nachbarn Bescheid sagen? Haben sie schon gehört? Haben sie schon gelesen? Ja? Weißt du was? Die Botschaft, die wir haben, ist besser als 50% auf alles beim Mediamarkt. Denk mal drüber nach. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung, das heißt zur Befreiung, zur Heilung, zur Wiederherstellung, zur Bewahrung für jeden, der daran glaubt. Für Paulus war das Evangelium nicht als erstes Idee oder Gedanke oder Information, sondern für Paulus war das Evangelium in seinem Kern als erstes Kraft. Kraft, transformierende Kraft, verändernde Kraft. Und deswegen war er so kühn. Gott möchte, dass wir persönlich diese transformierende Kraft, diese verändernde Kraft erleben in unserem Leben. Und wir erleben sie dadurch, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dadurch, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dadurch, dass wir mit ihm gehen. Halleluja. So, zurück zum Dienst der Heiligen. Jesus sagt, geht und verkündigt das Evangelium. Aber, wie wir schon mal gesagt haben, dieser Auftrag ist eigentlich noch viel größer. In Matthäus 28, da sagt nämlich Jesus, ich lese mal Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist da, er ist mit uns. Eigentlich komisch, dass er das sagt, kurz bevor er in den Himmel geht, ja, sagt er, ich bin bei euch. Wie ist er bei uns, wenn er gegangen ist? Die Bibel erklärt das, er ist bei uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist repräsentiert Jesus. Und durch den Heiligen Geist, der in uns ist und der in uns wohnt, sind wir mit Jesus verbunden. Und sind wir mit dem Vater verbunden. Aber was ist der Auftrag hier? Er sagt, geht und macht alle Nationen zu Jüngern. Und ich habe vorhin schon so ein bisschen aufgezeigt, was Jüngerschaft bedeutet, was Jüngersein bedeutet. Und das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Alle Nationen in die Nachfolge Jesu zu rufen. dieses wunderbare Evangelium, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Und Menschen zu helfen, ihn kennenzulernen, diese Beziehung zu ihm zu haben, wo wir tatsächlich ihn erleben in unserem Alltag, wo tatsächlich seine Liebe unser Herz sättigt, wo wir tatsächlich durch seine Liebe und durch dieses Bewusstsein, wie sehr er uns liebt und wie sehr wir angenommen sind von ihm, frei werden von allen Ängsten, frei werden von allen Sorgen, ja, einschließlich Coronavirus oder sonstiger Viren, die da durch die Gegend schwirren. Begeistert sind über ihn. Halleluja. Weißt du, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, dann müssen wir Begeisterung nicht irgendwie produzieren. Oh, ich muss jetzt begeistert sein, ich bin ja Christ. Seid ihr bei mir? Ja. Wunderbar. Gut, also, unser Auftrag ist es, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und das bedeutet für uns, wir sind hier in Suhl, wir sind hier in Südthüringen, wir sind hier in Deutschland, dann bedeutet das als erstes, dass wir gesandt sind zu den Menschen um uns herum. Suhler und Südthüringer und Nordfranken zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern Jesu zu machen. Und das ist mehr als einfach nur das Evangelium zu verkündigen. Das ist mehr als einfach nur Leute zu Jesus zu führen, sondern ihnen zu helfen, diese Beziehung zu entwickeln. Und dann, wenn Leute diese Beziehung haben und Gott erleben, ihnen zu helfen, wie kann ich das ganz praktisch weitergeben? So, das ist, wo wir hinwollen. Lasst uns mal zwei Stellen anschauen zum Thema Jüngerschaft. Das eine ist in Lukas 6, Vers 40. Da sagt Jesus was ganz Interessantes. Da sagt er, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Das Ziel des Jüngerschaftsprozesses ist Reproduktion. Beachtet den letzten Teil des Verses. Er wird sein wie sein Lehrer. Du sagst, ja, Pastor, müssen wir immer jetzt so hier so neumodische Sachen einführen? Da ist nichts Neumodisches dran, das ist was total Natürliches. Jüngerschaft findet statt in jeder Familie, zwischen Eltern und Kindern. Ja? Das heißt, dieser Lernprozess, wo wir unsere Kinder unterstützen und wo wir unsere Kinder prägen, das ist genau nach diesem Konzept von Jüngerschaft. Und am Ende sind dann die Jünger so wie die Lehrer. Und wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, bloß nicht. Eventuell, ja. Aber so soll es nicht sein. Dafür ist es natürlich notwendig, dass wir uns verändern. Es funktioniert nicht, wenn wir unseren Kindern sagen, mach's so, wie ich dir sage, aber an dem, wie ich's tue, nimm dir bitte kein Beispiel. Wusstest du, dass das nicht funktioniert? Ja. Lehre findet nicht nur statt durch das, was wir sagen. Lehre findet statt durch das, was wir leben. Lehre findet statt durch unser Beispiel. Aber das Gute ist, wenn wir jetzt nicht nur die guten Dinge, die wir haben, an unsere Kinder weitergeben, sondern wenn wir das übertragen in die Gemeinde, und das, was wir gelernt haben im Reich Gottes, nicht nur was wir wissen, sondern das, was wir tun, in der Lage sind, weiterzugeben an andere, zu sagen, pass auf, das ist gar nicht schwer. Es ist nicht schwer, jemandem das Evangelium zu erklären. Das ist ein, weißt du, das ist einer der größten Hinderungsgründe sind. Leute lieben Jesus, Leute kennen Jesus, Leute erleben Jesus. Aber trotzdem haben wir so eine Barriere, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. Warum? Oh, ich weiß nicht, wie man das macht. Na, das geht vielleicht nicht allen von euch so, aber es geht sicherlich manchen von euch so. Mir ging es jahrelang so. Okay, ich bin ehrlich. Selbst als ich schon Pastor war hier, selbst als ich schon die Bibelschule durch hatte. Weißt du, eine Bibelschule ist gut und richtig, aber was dort passiert, da wird Wissen vermittelt. Jüngerschaft findet dort nicht statt. Bibelschulen haben ihre Berechtigung. Ich lehre selber auf Bibelschulen. Aber Jüngerschaft ist, wo wir tatsächlich ganz praktisch lernen, Dinge umzusetzen, Dinge zu tun. Ja, aber ich weiß gar nicht, wenn die dann da sind und die haben so viele Probleme und dann Krankheit und machen sich Sorgen. Ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll und wie ich für die beten soll und wie ich das machen soll. Können wir alles lernen? Können wir alles lernen? Das ist Teil von Jüngerschaft. Das ist wie Jesus seine Jünger trainiert hat. Deswegen heißen sie Jünger, nicht weil sie Jünger waren. Also jetzt vom Alter her, es waren Witz, für die, die es nicht mitgekriegt haben. man könnte sie auch anders nennen, ja, Schüler oder was weiß ich. Azubis, ja, sehr gut, ja, genau. Azubis trifft es noch viel besser. Und Azubis bedeutet Auszubildender, ja. Ausbildung ist mehr als nur Wissensvermittlung. Paulus kannte dieses Konzept. Weißt du das? Paulus kannte dieses Konzept. 2. Timotheus 2, Vers 2. Das kann man sich ganz leicht merken. 2, 2, 2. Und ich predige das am 2.2.2020. Ja, wenn das kein prophetisches Zeichen ist, für alle, die auf sowas stehen. Ja. Ich lese aber trotzdem den Vers 1 noch als Eingang. Paulus schreibt an Timotheus. Als der Brief geschrieben wurde, ist Paulus schon älter. Und Timotheus ist ein geistliches Kind von ihm. Er ist sozusagen, man könnte auch sagen, Timotheus ist ein Jünger von Paulus, der aber inzwischen selber im Dienst ist, selber Pastor ist, aber weiterhin Anleitung braucht, Rat braucht. Und Paulus und Ermutigung natürlich braucht. Ja, das ist auch ein Teil von, ein ganz großer, ganz wichtiger Teil von Jüngerschaft. Ja, darin sind wir Deutschen besonders gut, anderen Ermutigung zu geben und sie zu loben und zu motivieren. Ja. Wisst ihr, wie der Spruch ist in Deutschland? Nicht gemeckert ist schon genug gelobt. Versteht ihr den? Nicht gemeckert. Also nicht geschimpft, nicht kritisiert, ist schon genug Lob. Ja. So, wir sind da ein bisschen geizig. Aber wir sind ja hier von unserer Identität nicht mehr als erstes Deutsche oder Kolumbianer oder was weiß ich, sondern wir sind als erstes Bürger des Himmels. Und wir haben sein Wesen und seine Art in uns. Und Gott ist der größte Motivator überhaupt. Ja. Und wir können von ihm lernen. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Gut, also genau, Paulus motiviert Timotheus auch. Und jetzt sagt er Folgendes. Du nun mein Kind. Also er war nicht sein leibliches Kind, aber er spricht ihn so an, weil er sein geistliches Kind war. Du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und pass auf, was jetzt kommt. 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Wir finden in diesem einen Vers Jüngerschaft oder Mentoring oder Coaching über 4 Generationen. Generation 1 ist Paulus. Paulus hat in Timotheus investiert. Paulus hat Timotheus ausgebildet. Er hat ihn trainiert. Er hat ihn gecoacht. Und er ist immer noch dabei, ihn zu begleiten. Die zweite Generation ist Timotheus, der das empfangen hat. So, das heißt, Timotheus hat jetzt schon einen starken Dienst. Zu der Zeit ist Timotheus, glaube ich, Pastor der Gemeinde in Ephesus. Das war eine Mega-Church. Das war eine Gemeinde von ein paar tausend Leuten zu der Zeit. So, das heißt, Timotheus hat schon seinen eigenen Dienst. Er hat schon das, was er von Paulus empfangen hat, umgesetzt. Aber jetzt sagt Paulus was Interessantes. Er sagt, das, was du von mir gehört hast, das, was du von mir empfangen hast, das gib an treue Leute weiter. Treue Leute ist Generation Nummer 3. Er sagt nicht einfach, gib es an jeden weiter, sondern gib es an treue Leute weiter. Leute, die bereit sind. Leute, die zuverlässig sind. Leute, die diesem Ruf folgen, sich zu Jüngern machen zu lassen. Er sagt, finde diese Leute, finde treue Leute und dann gib das, was du von mir gehört hast, das, was du von mir gelernt hast, gib es an sie weiter. Das heißt, er sagt, reproduzier dich selbst. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das ist nicht das Ende. Sondern er sagt, wie heißt es hier, die tüchtig sein werden, das heißt fähig sein werden, bereit sein werden, auch andere zu lehren. Das ist Generation Nummer 4. Könnt ihr das sehen? Ja? So, das heißt, Paulus sagt zu Timotheus, finde die Leute, die treu sind und die bereit sind, die in der Lage sind, die Vision zu erfassen, dann das, was sie lernen, das, was du jetzt in sie reinlegst, auch wieder weiterzugeben an andere, an die nächste Generation. Reproduktion, Jüngerschaft, das ist, wovon ich träume. Und das ist, wie das Reich Gottes gebaut wird. Und das ist Gottes Gedanke, das ist Konzept, das ist Gottes Konzept. Das ist, wie Paulus gearbeitet hat, das ist, wie Jesus gearbeitet hat, das ist, wie die ganze Schöpfung funktioniert. Die ganze Schöpfung ist Vermehrung. Das geht bei den Pflanzen los, Zellteilung. Die meisten von uns hatten Biologie in der Schule, da haben wir das alle gelernt, ja? Wie wächst so eine Pflanze? Wie wächst so ein Grashalm? Ja, da ist Leben drin und das Leben drückt sich daran aus, dass sich die Zelle vermehrt und die Information, die in dem Zellkern von der Zelle ist, ja, wird dann weitergegeben, wird vererbt an die nächste Zelle. Ja, Zellteilung findet statt. Und so wächst dann der Grashalm. So wächst der Baum. So wächst, was immer wächst. Was für ein Märchen, was für eine Naivität, dass Leute denken, das ist alles von alleine gekommen. Was für ein Unsinn. Da ist ein Design dahinter, da ist eine Idee dahinter. Ja. Ich habe neulich ein Bild gesehen, ich hätte es eigentlich mitbringen sollen. Waren so zwei Fotos nebeneinander. Auf der einen Seite ein Lego-Männchen, ja, das ist so 3-4 Klötze, die zusammengesteckt waren. Und auf der anderen Seite so ein Schaubild vom menschlichen Körper, wo die ganzen Organe bezeichnet wurden mit Namen und so weiter und so fort. Und dann stand da bei dem Lego-Männchen, hat einen Schöpfer. Und bei dem Bild von dem Menschen mit den ganzen unterschiedlichen Organen ist alles von allein entstanden. Was für eine Naivität. Unglaublich. So, wie bin ich da jetzt wieder drauf gekommen? Ach, genau. Ja, Jüngerschaft ist etwas total Natürliches. das, was wir bekommen haben, weiterzugeben an die nächste Generation und andere zu trainieren, dann das auch wieder weiterzugeben. Das ist das Konzept. Das ist das Konzept Gottes, das ist das Konzept der Bibel und das ist das Konzept, was wir in der Natur finden. Das ist, wovon ich träume. Und das ist, wohin ich gehen möchte. Die Frage, die sich jetzt als nächstes natürlich stellt, ist, wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Solange wir nicht wissen, wie wir das umsetzen, ist es nur ein Traum. Träume sind gut, aber wenn aus Träumen keine Visionen werden, kommen sie nie zustande. Sie sind immer so in der Ferne, wie so eine Fata Morgana. Der Unterschied zwischen einem Traum und einer Vision ist ein Plan. Eine Vision ist ein Traum mit einem Plan. Das heißt, ich weiß nicht nur, wo ich hin will, sondern ich weiß, wie ich dorthin kommen kann. Und Gott in seiner unendlichen Güte und Gnade und Weisheit hat mir nicht nur einen Traum gegeben, sondern er hat mir eine Vision gegeben, er hat mir einen Plan gegeben, er hat mir ganz konkrete Schritte gegeben. Und jetzt möchte ich ein bisschen was darüber sagen. So, wie machen wir das? Wie kommen wir dahin? Als erstes, und das möchte ich absolut betonen, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und er möchte uns helfen. Jesus nennt den Heiligen Geist den Helfer, den Beistand. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Lasst uns niemals, 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 niemals in den Gedanken verfallen, wir wüssten jetzt, wie es geht. Wir kriegen das hin. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf Methoden oder Programme. Das heißt nicht, dass immer alles komplett chaotisch abläuft. Der Heilige Geist ist nicht chaotisch. Wusstest du das? Ja? Manchmal haben Leute diese Vorstellung, ja? Manchmal haben Leute diese Vorstellung, dass wenn wir uns auf die Hilfe des Heiligen Geistes verlassen, wird alles irgendwo chaotisch. Nein, der Heilige Geist kann durchaus Methoden salben, er kann Programme salben. Aber Methoden und Programme ersetzen nicht unsere Verbindung mit dem Heiligen Geist. So, wir müssen immer hören, was wann dran ist, was wie dran ist. Und was ich vom Herrn gehört habe, und das begeistert mich wirklich, das sind bestimmte Werkzeuge, die er uns gegeben hat und die wir benutzen wollen, um dieses Ziel zu erreichen, andere zu Jüngern zu machen. Hier in dieser Gemeinde ganz konkret. Seid ihr noch da? Ja? Ich möchte jetzt über vier Werkzeuge sprechen. Vier Werkzeuge, die der Herr uns gegeben hat und die uns helfen sollen, den Auftrag umzusetzen. Das erste Werkzeug heißt Begegnungswochenende. Wer von euch war schon auf dem Begegnungswochenende? Ungefähr die Hälfte. Rojan, du warst auch da. Ich weiß es. Ja. Begegnungswochenende ist ein Wochenende, wo wir uns Zeit nehmen, wo wir wegfahren. Uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen. Und wir laden Leute ein, die offen sind, die hungrig sind nach Gott, die bereit sind zu hören. Aber das Begegnungswochenende ist, das Ziel des Begegnungswochenendes ist nicht, als erstes Wissen zu vermitteln. Begegnungswochenende ist nicht, dass die uns kennenlernen, sondern dass die Gott kennenlernen. Und es ist ein großer Unterschied zwischen etwas Wissen, rein mental, und etwas Erleben. So, das heißt, diese Geschichte mit dem Begegnungswochenende ist schon mal für mich ein echtes Abenteuer. Denn ich kann nicht irgendwo die Gegenwart Gottes produzieren. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn das Ziel ist, dass Menschen Gott begegnen und Gott entscheidet sich an dem Wochenende nicht mitzufahren, der Heilige Geist entscheidet sich zu Hause zu bleiben, dann haben wir ein Problem. Aber weißt du was? Wir sind ja dazu bestimmt, im Glauben zu leben. Im Glauben zu leben bedeutet, Gott zu vertrauen. Wir gehorchen ihm und wir erwarten, dass er sich erweist. Dass er das tut, was er versprochen hat. So, das Ziel des Begegnungswochenendes ist, dass Menschen Gottes Liebe erleben, dass Menschen Gottes Frieden erleben, dass Menschen Gottes Freude erleben, in einer möglichst intensiven Art und Weise. Das bedeutet, wir sprechen natürlich über diese Dinge und dann beten wir. Und wir erwarten, dass Menschen berührt wird, dass Menschen berührt werden, dass das Herz von Menschen berührt wird in dieser Zeit. Natürlich bedeutet das, dass derjenige, der da mitfährt, sich darauf einlassen muss. Gott vergewaltigt niemanden. Ihr wisst, niemand wird in den Himmel gekidnappt. Und niemand wird zur Freude gezwungen. Niemand wird zur Liebe Gottes gezwungen. So, das heißt, das wird schon irgendwo so intensiv für den Einzelnen, wie er bereit ist, sich darauf einzulassen. Und das können wir wiederum nicht machen, das können wir nicht produzieren. Aber wir können eine Plattform vorbereiten, wo Menschen Gott erleben können. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir die Segnungen, die damit verbunden sind, studieren. Es ist gut, wenn wir darüber wissen. Aber er ist nicht gestorben, damit wir diese Segnungen studieren können, sondern damit wir sie erleben können. Das ist übrigens gut. Ja? Der Satz ist gut, der gefällt mir. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir die Segnungen Gottes studieren können, sondern damit wir sie erleben können. Das ist, worum es geht. So, das ist also das Begegnungswochenende. Und bei den ersten beiden Begegnungswochenenden, die wir hatten, Anfang letzten Jahres, das war in Friedrichroda im Haus der Stille, da hatten wir ein Team dabei gehabt mit Franz Lüttmann, seine Frau Claudia und ein Team aus ihrer Gemeinde dort, die uns so ein bisschen Anstoß gegeben haben, einen Push gegeben haben. Vielleicht wird beim nächsten Mal der ein oder andere von denen nochmal dabei sein, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das nächste Begegnungswochenende ein ganzes Stück mehr getragen werden wird von den Leuten, die beim letzten Mal dabei waren. Von den Leuten, die das letzte Mal Gott erlebt haben. Einige sitzen jetzt so da. Wir vertrauen auf die Hilfe des Heiligen Geistes, okay? In allem, was wir tun. So, also Werkzeug Nummer 1, Begegnungswochenende. Wenn du noch nicht beim Begegnungswochenende warst, dann möchte ich dich dringend ermutigen, beim nächsten Begegnungswochenende mit dabei zu sein. Es ist integraler Bestandteil des Jüngerschaftsprozesses, den Gott uns gezeigt hat für diese Gemeinde. Du sagst, ja, ich bin aber schon 20 Jahre Christ und ich habe Gott schon auf so vielfältige Art und Weise erlebt. Wunderbar. Großartig. Sei trotzdem dabei. Erlebe Gott noch ein Stück mehr. Aber bitte erinnere dich daran, es geht nicht nur darum, dass ich konsumiere, sondern beim nächsten Mal sollst du ja dann deine Freunde und deine Kollegen und deine Nachbarn einladen und mitbringen. Und dann ist es gut, wenn du schon mal dort warst und weißt, was da überhaupt passiert. Okay? So, das ist also Werkzeug Nummer 1. Werkzeug Nummer 2 ist das sogenannte Mitarbeitertraining. Das Mitarbeitertraining ist so eine Mini-Gemeinde-Bibelschule. Eine Mini-Gemeinde-Bibelschule. Und das ist eine Geschichte, die unabhängig von unserem Gottesdienst hier stattfindet. Im Moment läuft das immer Donnerstagabend. Und das ist nicht so leger wie der Gottesdienst, das heißt, ich komme halt oder ich komme nicht, je nachdem, sondern das ist mit verbindlicher Anmeldung. Und Voraussetzung, dass du zum Mitarbeitertraining kommen kannst, ist, dass du beim Begegnungswochenende warst. Was ist das Mitarbeitertraining? Das Mitarbeitertraining ist Ausrüstung. Ausrüstung für das Werk des Dienstes. In dem Mitarbeitertraining werden Fundamente gelegt. Wir sprechen über ganz grundlegende Glaubenssachen. Glaubenssachen, über die wir uns hier als Gemeinde definieren. Was glauben wir und warum glauben wir es? So, das heißt, hier definieren wir den theologischen Rahmen. Und das ist super, super wichtig, für diesen Jüngerschaftsprozess innerhalb dieser Gemeinde. Denn du musst dich, wenn du in dieser Gemeinde dienen möchtest, mit diesem theologischen Rahmen identifizieren. Weißt du, es gibt so grundlegende Sachen, zum Beispiel über die Taufe, Wassertaufe, Geistestaufe oder so. Wenn du Gast bist, wenn du Besucher bist und du sagst, naja, ich sehe das aber alles ein bisschen anders. Prima, okay, kein Problem, habe ich kein Problem mit dir. Alles cool, alles easy. Aber wenn du dann zum Mitarbeiter werden möchtest, dann ist es wichtig, dass wir in bestimmten Dingen, in bestimmten grundsätzlichen geistlichen Dingen, theologischen Dingen übereinstimmen. Seid ihr bei mir? Ja? So, das heißt, wenn wir darüber reden, dass wir zu Jesus beten und dass ich bete aber lieber zu Maria, das würde dich zum Beispiel disqualifizieren als Mitarbeiter. Ja? Das heißt nicht, dass du jetzt nicht, wenn du möchtest, den Boden wischen kannst oder so, aber als geistlicher Mitarbeiter, der im Namen der Gemeinde geistliche Wahrheit weitergibt. Versteht ihr, wovon ich rede? Wunderbar. Gut. Ist praktisch heute, oder? So, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Die Zeit läuft uns hier schon wieder davon. Mitarbeitertraining ist sowas wie die Berufsschule in einer Ausbildung. Ja, wo die theoretischen Fundamente, die Grundkonzepte vermittelt werden. Berufsschule ist wichtig. Stimmt das, Mortesa? Mortesa macht gerade eine Ausbildung hier in Suhl. So, das Mitarbeitertraining ist unsere geistliche Berufsschule. So, Das dritte Werkzeug, und damit haben wir noch nicht angefangen, aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch damit anfangen werden. Das heißt, wir hatten schon mal einen Probedurchlauf, das haben die meisten nicht mitgekriegt, das war unter den jungen Leuten, das haben Marie und Benne und Svenja zusammen gemacht. Also die haben das geleitet. Das dritte Werkzeug sind Freundschaftsgruppen. Eine Freundschaftsgruppe ist eine offene Gruppe, die regelmäßig stattfinden sollte, idealerweise wöchentlich oder alle 2 Wochen. Die kann bei dir zu Hause stattfinden, die kann bei deinem Nachbarn zu Hause stattfinden, die kann hier in der Gemeinde in unserem Café stattfinden, die kann, wenn die Möglichkeit besteht, bei dir auf Arbeit stattfinden, wo auch immer. Und das Ziel der Freundschaftsgruppe ist es, wie der Name schon sagt, dass ich meine Freunde, meine Kollegen, meine Nachbarn einlade, dass ich Leute einlade, auch die hier reinkommen zur Gemeinde und sagen, ja, ich bin an Glaubenssachen interessiert. Wir haben das öfter. Ja, ich möchte diese Dinge gern kennenlernen. Wir laden sie ein in die Freundschaftsgruppen. In den Freundschaftsgruppen wird keine tiefe Theologie vermittelt, sondern als erstes wird das Evangelium vermittelt. Das einfache Evangelium. Was ist das Evangelium? Ganz grundlegende Sachen. Ganz grundlegende Sachen des Glaubens. Auch wenn jemand sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, braucht er als erstes ganz grundlegende Sachen. So, das heißt, um mal mit den Worten von Petrus zu sprechen, in den Freundschaftsgruppen wird Milch vermittelt. Milch. Ja, keine Steaks, geistlich gesehen. So. Die Freundschaftsgruppen sind natürlich auch Orte, wo wir Gemeinschaft miteinander haben, wo wir auch zusammen essen. Ja, das ist auch Teil so eines Freundschaftsgruppentreffens. Wo wir uns austauschen, wo wir erzählen von unserem Leben, von unseren Siegen, aber auch von unseren Herausforderungen, wo wir füreinander beten. Das ist Freundschaftsgruppe. Aber ich wollte euch eine Stelle vorlesen. Im 1. Petrus 2,2 habe ich jetzt gar nicht in der Präsentation. 1. Petrus 2,2, da sagt Petrus nämlich, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. In der Schlachterbibel, da heißt es, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Es geht also hier nicht um natürliche Milch, es geht nicht um eine Flüssigkeit, sondern es geht um einfache, grundsätzliche, geistliche Wahrheiten. Die Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, um im Glauben zu wachsen. So, das heißt, eine einfache Botschaft, Gebet füreinander, hatte ich schon gesagt, Nöte teilen, Leben teilen, Antworten finden. Und du sagst, oh, was passiert, wenn ich so eine Gruppe leite und dann habe ich keine Antwort? Soll ich dir sagen, was du dann machst? Als erstes sagst du, im Moment habe ich darauf keine Antwort. Ja, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht vollkommen sein. Wir müssen nicht alles wissen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben. Aber weißt du was? Gott hat alle Antworten. Und wir können Antworten finden durch den Heiligen Geist. Und wir können diese Antworten finden durch Gebet, indem wir gemeinsam zu Gott gehen, indem wir gemeinsam genau diese Frage vor Gott bringen und sagen, Herr, wir wissen nicht, was die Antwort ist, aber du weißt es, hilf uns, zeig's uns, lass es uns sehen. Du sagst, wer wird diese Freundschaftsgruppen leiten? Grundsätzlich ist jeder dazu qualifiziert, der beim Begegnungswochenende war und das Mitarbeitertraining abgeschlossen hat. Wenn du beim Begegnungswochenende warst und das Mitarbeitertraining abgeschlossen hast, dann qualifizierst du dich dazu, eine Freundschaftsgruppe zu starten. Das heißt nicht, dass du das tun musst. Sei ganz entspannt. Ja. Aber das ist der Prozess. Das ist der Prozess, den Gott mir gezeigt hat. Und ich habe das jetzt, wenn ich sage, Gott hat mir das gezeigt, das ist nicht einfach direkt vom Himmel, sondern es gibt andere Dienste, es gibt andere Gemeinden, die das schon seit Jahrzehnten praktizieren. Aber es gibt halt auf der Welt x verschiedene Konzepte und Methoden. Und das ist das, wo Gott zu mir gesagt hat, das ist für euch, folgt dem nach. Und deswegen gebe ich das heute an euch weiter. Wenn du durch das Begegnungswochenende gegangen bist, wenn du beim Mitarbeitertraining warst, qualifizierst du dich erstmal grundsätzlich dazu, eine Freundschaftsgruppe zu leiten. Das heißt aber nicht, dass wir dich einfach so vom Beckenrand direkt ins tiefe Wasser schmeißen und nach einem Vierteljahr gucken wir, wer schwimmt und wer untergegangen ist und wer sich gerade noch so über Wasser hält. Sondern unser Konzept ist Jüngerschaft. Das heißt, du wirst persönliches Coaching bekommen. Persönliche Anleitung bekommen, persönliche Hilfe bekommen. Wie, da kommen wir jetzt gleich drauf, ich muss jetzt noch einen kleinen Schritt wieder zurückgehen, bin jetzt etwas mir selber vorausgeeilt. In den Freundschaftsgruppen findet auch wieder das praktische Training für die Jünger statt. So, das heißt, hier kann ich das umsetzen, was ich gelernt habe. Das ist wie die richtig praktische Arbeit in der Firma dann. Ausbildung ist nicht nur Berufsschule. Wenn ich 3 Jahre Unterricht bekommen habe aus einem Buch, dann heißt das noch nicht, dass ich all diese Sachen, die in dem Beruf notwendig sind, auch wirklich tun kann. Praktisches Training, praktische Anleitung, Gelegenheit, Dinge zu tun und eventuell aber auch Fehler zu machen, muss unbedingt gegeben sein. So, das ist also, was die Freundschaftsgruppe ist. Und Werkzeug Nummer 4 ist die Jüngerschaftsgruppe. Die Jüngerschaftsgruppe ist eine geschlossene Gruppe wiederum. Das heißt, da kann nicht jeder einfach teilnehmen, wie er möchte, sondern in der Jüngerschaftsgruppe kommen die Leute zusammen, die sich entschieden haben, Leiter zu sein von Freundschaftsgruppen zu starten. Und wir werden damit beginnen, dass ich als erstes mich hauptsächlich fokussiere auf die Leute, die bereit sind, so eine Freundschaftsgruppe zu starten. Das heißt, du bist dann auf meiner VIP-Liste. Ja. Ja, du hast dann einen extra Platz in meinem Telefon, Schnellwahlspeicher. Ja. Die Jüngerschaftsgruppe beinhaltet als erstes geistliche Fürsorge. Das heißt, das ist der Ort, wo es darum geht, dass es dir als Leiter selber auch geistlich gut geht. Dass du nicht nur gibst, sondern dass du auch empfängst. Das ist der Ort, wo du Feedback geben kannst, wo du Fragen stellen kannst, wie das und das war die Situation, in der wir waren, wie gehen wir damit um, wie kann ich das machen? in diesen Jüngerschaftsgruppen, da findet das Mentoring, das Coaching statt. Dort bin ich bereit, alles, was ich selber über Jahrzehnte des Dienstes gelernt habe, an euch dann weiterzugeben, auch an praktischen Wissen, an praktischen Erfahrungen. So, das sind die vier Werkzeuge. Soweit, so gut? Alles okay? Gut. Die Werkzeuge sollen uns helfen, oder die Werkzeuge sind nicht Ziele an sich. Wir machen das, weil wir das jetzt machen. Sondern die Werkzeuge sind nur Hilfen für den eigentlichen Prozess, den Jüngerschaftsprozess. Sollten wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir feststellen, wir müssen hier an diesem Werkzeug was ändern, um es effektiver zu machen, oder Gott zeigt uns das sogar, dann werden wir das tun. Wir werden das, werden nicht an Dingen festhalten, nur weil wir sagen, okay, das haben wir, so haben wir angefangen, so machen wir das immer. Aber natürlich, besonders am Anfang, empfangen wir auch Hilfe und Rat von anderen, die das schon über Jahre, teilweise Jahrzehnte gemacht haben und umgesetzt haben bei sich. Wir müssen nicht das Rad zweimal erfinden. Okay? So, jetzt ganz praktisches Beispiel. Ganz praktisches Beispiel. Du bist jetzt diesen Prozess durchlaufen und du leitest jetzt eine Freundschaftsgruppe. Du hast regelmäßig dein Jüngerschaftstreffen, wo du von mir Coaching bekommst und Hilfe und Unterstützung. Und du musst aber die ganze Zeit an Klaus denken. Klaus ist ein Kollege von dir auf Arbeit, dem geht es im Moment nicht so gut, hat gerade eine Krise in seinem Leben. Und irgendwie kommt er dir immer wieder in den Sinn. Und dann fällt dir ein, vielleicht ist das ja von Gott, dass der mir immer wieder einfällt. Und du fängst an, für ihn zu beten. Und dann in der Mittagspause irgendwann ergibt es sich, dass du mit ihm allein am Tisch sitzt. Und du sagst, Mensch, Klaus, bist du in letzter Zeit so bedrückt? Und er sagt, ja, das und das und das passiert so in meinem Leben. Und vielleicht ist er gerade in einer Situation, wo du auch vor 20 Jahren mal warst oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Und du sagst, weißt du was? Ich verstehe, wo du bist. Aber ich bin aus dieser Situation rausgekommen. Darf ich dir erklären, wie das passiert ist bei mir? Und dann erzählst du ihm, wie du Gott begegnet bist und wie du Gott erlebt hast und wie du seinen Frieden erlebt hast und wie du Befreiung erlebt hast und wie du Veränderung erlebt hast und wie du plötzlich diese Sorgen, die dich über Jahrzehnte gequält haben, losgeworden bist. Und er sagt, wow, das ist interessant. Und dann sagst du zu ihm, weißt du, wir treffen uns jeden Freitagabend bei einem Bekannten von mir. Da kommen immer so ein paar Freunde von uns und da unterhalten wir uns über solche Dinge. Und die haben auch ähnliche Sachen erlebt. Die waren auch schon in solchen Situationen. Hast du Lust, mal mitzukommen? Und Klaus ist vielleicht am Anfang skeptisch und sagt, na, ich kenne die alle nicht und so weiter und so. Na komm, das wird ganz cool. Ja. Und dann lädst du ihn 2-3 Mal ein und irgendwann sagt er, ja, vielleicht ist das doch was für mich. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und dann nimmst du ihn mit. Und dann ist er in der Freundschaftsgruppe. Und nachdem er 2-3 Mal gekommen ist, fängt er an, so ein bisschen von sich zu erzählen. Und vielleicht trifft er auch schon eine konkrete Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und er erzählt von seinen Problemen. Und du oder jemand anders aus der Freundschaftsgruppe betet für ihn. Und er erlebt tatsächlich, wie er berührt wird von Gott, wie Gott ihm begegnet, wie er Frieden findet. Weißt du, Situationen ändern sich nicht dadurch, dass als erstes sich die Umstände ändern, sondern Situationen ändern sich dadurch, dass sich in uns was ändert. So, und er findet Frieden. Und dann sagst du, hey, in einem Vierteljahr haben wir so ein Begegnungswochenende. Da ist das ist so ähnlich wie hier in der Freundschaftsgruppe, nur intensiver noch. Hast du nicht Lust mitzukommen? Und er sagt, ja, wie ist denn das so und so? Und dann erzählst du ihm das. Du sagst, ja, ich bin da auch schon dort gewesen und das war unheimlich gut für mich, hat mir unheimlich gut getan. Und du lädst ihn ein, zu diesem Freundschaftswochenende mitzukommen. Und er sagt, okay, ich merke es mir mal vor. Und dann erinnerst du ihn 2-3 Mal dran. Und dann kommt er tatsächlich mit. Ja. Und du ermutigst ihn vorher, öffne dich vor Gott. Öffne dich für Gott, öffne dich für die Dinge Gottes. Und am Ende des Wochenendes ist er total berührt. Ja. Er hat geweint, er hat gelacht, er hat gehört, er hat empfangen. Und es geht ihm so richtig gut. Und dann sagt er, wow, das war richtig stark, das war richtig echt der Hammer. Dann sagst du, weißt du was, Klaus? Hast du nicht Lust, in der Freundschaftsgruppe ein bisschen mitzuhelfen? Wir brauchen immer Mitarbeiter. Und dann lässt du ihn schon bei praktischen Sachen mithelfen. Du lässt ihn die Stühle stellen, du lässt ihn die Snacks vorbereiten, was auch immer. Und du ermutigst ihn jetzt, Leute aus seinem Freundeskreis, aus seinem Bekanntenkreis auch wieder mitzubringen. Erzähl anderen von dem, was du erlebt hast. Gib das weiter, was du erlebt hast. Und du merkst in Klaus das Potenzial. Und dann fängst du an, ihm zu erzählen von dem Mitarbeitertraining. Du sagst, hey Klaus, Gott möchte dich benutzen. Und er sagt, ja. Weißt du, wenn Leute eine Begegnung mit Gott haben, die sind voll Feuer. Die möchten am liebsten der ganzen Welt erstmal erzählen, was sie erlebt haben. Ja? Aber sie wissen nicht so richtig, wie. Paulus war so ein Typ. Als er eine Begegnung mit Jesus hatte, der hat gleich allen erzählt und es hat erstmal extremes Chaos in Jerusalem verursacht. Kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte. Ja? Die Gemeinde war froh, als Paulus erstmal, der junge Paulus, aus Jerusalem raus war. Ja? Viel Eifer, wenig Weisheit. Und dann sagst du zu Klaus, Mensch, wir haben dieses Mitarbeitertrainingsprogramm und dort sprechen wir über geistliche Grundlagen und dort kannst du wirklich grundsätzliche Dinge, grundsätzliche Glaubensdinge lernen. Du kannst verstehen, wie das alles funktioniert. Und während du dorthin gehst, kannst du gleich praktisch als Mitarbeiter hier in der Freundschaftsgruppe lernen, das umzusetzen. So, das heißt, du nimmst Klaus an die Hand. Und er ist jetzt immer, ist total begeistert vom Mitarbeitertraining. Gut, es frisst ein ganzes Stück von seiner Zeit, ne? Er stellt seinen Zeitplan um, aber er sagt, das hat sich wirklich gelohnt. Ja, das lohnt sich wirklich, dass ich dieses Opfer bringe. Und irgendwann, in nicht allzu langer Zeit, wenn wieder jemand da ist, der davon erzählt, was er für Probleme hat, sagst du, weißt du was, Klaus, kannst du jetzt nicht mal für ihn beten? Und Klaus betet für die Person. Und die Person sagt, wow, das hat mir jetzt echt geholfen. Ich habe jetzt, als Klaus für mich gebetet hat, habe ich so einen Frieden gespürt. Ja? Und vielleicht hat Klaus nicht beim ersten Gebet alles richtig gemacht und er war nicht so voller Feuer und voller Enthusiasmus, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Vielleicht sagst du, naja gut, wenn ich für den gebetet hätte, dann wäre es noch ein Ding besser gewesen. Aber das ist, wie Jüngerschaft funktioniert. Ja? Und dann sprichst du mit Klaus hinterher drüber und sagst, hey, wie war es so? Und er sagt, oh, ich habe mich ein bisschen, mein Herz hat toll geschlagen. Aber hinterher dachte ich, wow, das ist toll. Gott benutzt mich. Gott benutzt mich, ich kann sein Werkzeug sein. So, und du merkst, wie Klaus geistlich heranwächst, wie er reift im Lauf der Monate. Und als das Mitarbeitertraining zu Ende ist, da hat er geistlich so zugelegt, so zugenommen, dass du das Gefühl hast, meine Güte, eigentlich könnte er hier die Freundschaftsgruppe übernehmen. Ja? Und wenn du das siehst in Klaus, dann sprichst du mit deinem Leiter und sagst, du, ich habe da jemanden, der wäre bereit für eine neue Freundschaftsgruppe. Und dann redest du mit Klaus und sagst, okay, lass uns noch jemanden finden. Es ist gut, wenn man zu zweit ausgesendet wird. Ja, Jesus hat seine Jünger mal zu zweit ausgesendet. Und Klaus sagt, ja, mit dem komme ich super klar. Oder der hat andere Gaben als ich, wir ergänzen uns. Und dann startet Klaus selber eine Freundschaftsgruppe. Aber jetzt braucht er jemanden, der ihn jetzt weiter coacht, der ihm weiter hilft, der ihn weiter trainiert. Und der Reflex ist natürlich zu sagen, ja, der Pastor macht das immer mit mir, der macht das super. Ich nehme dich mal mit zu diesem Jüngerschaftsmeeting vom Pastor, zur Jüngerschaftsgruppe von dem Pastor. Und hier ist jetzt der Knackpunkt. Denn ich kann nur Mentor sein, ich kann nur Coach sein für eine bestimmte Anzahl von Leuten. Jesus konnte das für 12. Ich weiß nicht, ob ich es bis 12 schaffe. Ja? Aber wenn Jesus nur 12 geschafft hat, dann bin ich nicht der Typ, der sagt, oh, ich schaffe locker 20, komm, bring die Leute mit. Ja? Da kommen wir sehr schnell an Grenzen. So, was dann passieren wird, ist, dass du der neue Coach wirst für Klaus. Während Klaus seine eigene Freundschaftsgruppe startet, wirst du der Coach für Klaus. Ich weiß, ich überziehe heute gnadenlos. Könnt ihr noch? Ja? Du wirst der Coach für Klaus. Du machst genau das Gleiche mit ihm, was ich über Monate oder vielleicht über 2-3 Jahre mit dir gemacht habe und immer noch mache. Ja? Du machst das Gleiche mit ihm. Der gleiche Prozess. Und wenn du dann noch mehr Leute hast, so wie Klaus, die aus deiner Freundschaftsgruppe hervorgekommen sind und die in der Lage sind, jetzt wieder neue Freundschaftsgruppen zu starten, dann wirst du irgendwann, oder wird irgendwann der Punkt kommen, wo du deine Freundschaftsgruppe abgibst an jemand anderen und dich dann nur noch auf deine Jüngerschaftsgruppe konzentrierst. Ja, Jüngerschaftsprozess. Genau das, worüber Paulus mit Timotheus gesprochen hat. Und du gibst alles, was du gelernt hast, alles, was du empfangen hast, jetzt an Klaus, weil du ermutigst ihn, du motivierst ihn, jetzt auch wieder neue Leute zu suchen und zu Jüngern zu machen und diesen Prozess fortzusetzen. Bis auch Klaus dann wieder Leiter von einer Jüngerschaftsgruppe ist. Ist das nachvollziehbar oder war das jetzt zu kompliziert? Ja, so, das, vielleicht hast du jetzt noch nicht alles verstanden, aber das ist so ungefähr das Grundkonzept. Frag mich einfach. Ja? Und glaub mir, ich habe auch noch nicht alle Antworten. Ich habe schon mal gesagt, ich fühle mich wie Christopher Columbus. Ja? Wir segeln in unbekannte Gewässer. Ja? Ich bin der Kapitän, ihr seid die Mannschaft. Captain, wann sind wir da? Keine Ahnung. Aber ich weiß, Wir sind aufgebrochen, um unentdecktes Land einzunehmen. Ich habe euch gesagt, ich möchte heute davon sprechen, wovon ich träume. Ich träume von Jüngerschaft. Ich träume von Jüngerschaft. Ich träume diesen Prozess. Weißt du, das ist was Gott in mich reingepflanzt hat. Ich träume diesen Prozess. Und vielleicht ist es, weil ich diesen Prozess träume, dass ich das überall sehe, plötzlich. Überall. Das ist ein allgegenwärtiges Konzept. Weißt du was? Ich träume nicht von 1000 Gemeindemitgliedern. Oh, dann wären wir eine Megachurch. Ja, stell dir das vor, eine Megachurch in Suhl. Wäre das nicht cool? Wie ich schon sagte, Megachurches können mega Kopfschmerzen verursachen für Leiter. Und ich kenne viele Leiter, die an Megachurches kaputt gegangen sind, die ausgebrannt sind, die ihre Familie dabei verloren haben, die ihre Kinder dabei verloren haben. Das ist nicht, wovon ich träume. So, das heißt, ich träume nicht von 1000 Gemeindemitgliedern. Haben wir eine Gemeinde mit 1000 Leuten, ist okay. Ja, ich sage nicht, oh, ich werde das auf alle Fälle vermeiden. Das wird sich nicht vermeiden lassen, wenn du über diesen Prozess ein bisschen nachdenkst. Aber das ist nicht mein Ziel. Wovon ich träume, jetzt kommt's, wovon ich träume, und das ist jetzt ein großer Traum, kannst du mir glauben, wovon ich träume, sind 100 Jünger. 100 Leute, die bereit sind, durch diesen Prozess zu gehen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das heißt nicht, dass ich die alle als Mentor und als Trainer direkt begleiten werde. Ja? 100 Jünger hier in dieser Gemeinde wird nur funktionieren, wenn wir uns komplett auf diesen Prozess einlassen. Und wenn wir uns komplett vervielfältigen. Du sagst, naja, 100 Jünger, das hört sich jetzt nicht viel an. Weißt du, 100 Jünger und 100 Gemeindegottesdienstbesucher ist ein Riesenunterschied. 100 Jünger und 100 Konsumenten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? 100 Gottesdienstbesucher, die sich als Konsumenten sehen, das sind 100 Kopfschmerzen. 100 Jünger ist eine Explosion in einer ganzen Region, in einer ganzen Stadt. Weißt du, was ich glaube? Wenn wir bei 100 Jüngern angekommen sind, dann haben wir in Nachbarorten, in 1, 2, 3 Nachbarorten schon neue Gemeinden gegründet. Denn das ist Teil des Prozesses. Das ist Teil des Prozesses. Aber es funktioniert durch Jüngerschaft. Ein kleines Rechenbeispiel, das ist jetzt einfach Theorie. Aber nur, um dir ungefähr eine Vorstellung zu geben. Das Konzept sieht vor, die Jünger auszusenden als Leiter von Freundschaftsgruppen, nachdem sie diesen Prozess durchlaufen haben mit Begegnungswochenende, Mitarbeitertraining, als Paare, entweder zu zweit, 2 Singles oder auch 2 Ehepaare. Oder auch ein Ehepaar und ein Single. So, das heißt, die Teams, die ausgesendet werden, sind unterschiedlich. Und auch hier, wenn ich merke, Gott hat 3 Leute zusammengestellt, dann können wir auch 3 Leute gemeinsam aussenden für eine Freundschaftsgruppe. Aber 100 Jünger, die durch diesen Prozess gegangen sind, haben das Potenzial, 20 Freundschaftsgruppen zu starten. 20 Freundschaftsgruppen. Und wenn jede, 30, ich muss einfach mal genauer hingucken, ja, du hast dich schon gewundert, gell? 30 Freundschaftsgruppen, also das ist im Durchschnitt, ja, 10 mehr, 10 weniger, spielt keine Rolle. 30 Freundschaftsgruppen, wenn jede Freundschaftsgruppe auf eine Größe von 20 Leuten wächst, und das ist überhaupt nicht unrealistisch, im Prinzip, was wir hier sind, ist eine große Freundschaftsgruppe, ja? Solange du alle Leute persönlich kennst, ist es eine Freundschaftsgruppe. Wir kommen langsam aus dieser Freundschaftsgruppengröße raus hier. Das heißt, wir haben 600 Leute in Freundschaftsgruppen. Nur ein Rechenbeispiel. Aber mit 600 Leuten, da wird es schon schwierig, einen Raum zu finden für einen Gottesdienst. Ja? Das Einzige, was mir, glaube ich, einfällt, ist das CCS. Ja? Großer Saal. Gut, den kriegen wir da noch nicht voll, aber wie heißt das, wo wir sind? Simson-Saal ist zu klein. So, aber vielleicht ergibt sich auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Ja, wir haben große leerstehende Baumärkte in Suhl. Keine Ahnung. Ja, das sind Sachen, worüber ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mache. Das ist, was der Herr uns zeigen wird und was der Herr schon vorgesehen hat. Der Herr hat das alles schon geplant. Aber weißt du was? Wenn wir nur aus der Hälfte der Besucher, die in unsere Freundschaftsgruppe kommen, nur aus der Hälfte von den 600 wiederum Jünger machen, die nächste Generation von Jüngern, wie viele Jünger haben wir dann? Wer ist gut in Mathe? Ja, dann haben wir 300 Jünger. Nächste Generation. Und wenn die dann wieder anfangen, Freundschaftsgruppen zu gründen, dann haben wir 100 Freundschaftsgruppen. Und wenn jede dieser Freundschaftsgruppen wieder auf 20 Leute wächst, dann haben wir 2000 Leute in Freundschaftsgruppen. Weißt du, das hat das Potenzial, tatsächlich diese Stadt zu durchdringen. Das hat das Potenzial, tatsächlich diese Region zu durchdringen. Jesus zu bringen in diese Stadt, Jesus zu bringen nach Südthüringen. Ja. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Er hat die Kreise immer größer gezogen. Und genau das wird auch geschehen. Ja. Genau das wird auch geschehen. Dass wir Jüngerschaftsgruppen gründen in anderen Orten. Ja, nicht jeder von deinen Kollegen vielleicht ist aus Suhl. Nicht jeder von deiner Verwandtschaft wohnt in Suhl. Aber die haben eine Begegnung mit Jesus. Sie sind begeistert. Sie wollen das selber weitergeben. Okay, dann lass uns, wo wohnst du? In Hildburghausen? Okay. Dann lass uns da eine Freundschaftsgruppe starten. Und aus der einen Freundschaftsgruppe entstehen mehr Freundschaftsgruppen. Und aus den Freundschaftsgruppen entsteht dann dort eine Gemeinde. Ja, und das ist nicht, weil wir groß werden wollen, weil alle sehen sollen, wie toll wir sind. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Zahlen, weil an Zahlen kann man sich sehr leicht berauschen. Aber ich habe euch dieses kleine Rechenbeispiel hier präsentiert. Damit ihr versteht, welches Potenzial dieses Konzept hat. Denn wenn wir nur die Hälfte der Leute, die in diesen Freundschaftsgruppen sind, zu Jüngern machen, dann sind wir nach zwei Generationen, also die zweite Generation, werden dann 1000 Jünger. Könnt ihr das Potenzial sehen? Ja? Könnt ihr das Potenzial sehen? Ich bin begeistert darüber. Ich bin total begeistert darüber. Weißt du, der erste, von dem ich weiß, der dieses Konzept in der Neuzeit angewendet hat, ist ein kleiner, unscheinbarer Pastor in der berühmten, großartigen, erfolgreichen Industrienation von Südkorea. Als er angefangen hat, das waren 50, 60 Jahre, war Südkorea nichts. Es hatte wirtschaftlich keine Bedeutung. Es hatte geistlich keine Bedeutung. Dieser Pastor hieß Yonggi Cho. Und innerhalb von, weiß ich, 20 Jahren oder so, hat er dieses Konzept umgesetzt in einem Maß, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt die größte Gemeinde der Welt dort hatte. Die Gemeinde, eine Ortsgemeinde, 1 Million Mitglieder. 1 Million Mitglieder. Inzwischen gibt es in Afrika Gemeinden, die sind noch größer. Aber er sagt nicht nur, dass seine Gemeinde auf 1 Million Mitglieder gewachsen ist. Die haben Gemeinden gegründet, rechts und links. Ja? Also da gibt es Megachurches in anderen Städten, die aus dieser Arbeit wieder hervorgegangen sind. Yonggi Chos Gemeinde ist eine Pfingstgemeinde. Aber wenn du dir Statistiken anschaust, dann stellst du fest, dass auch die größten Gemeinden von anderen Glaubensdenominationen, christlichen Glaubensdenominationen, sich in Südkorea befinden. Wie kommt das? Die haben das gesehen. Ja? Die haben das gesehen, was dort passiert. Ja? Und Joe hat nicht gesagt, hey, das ist unser Ding, das ist unser Konzept, lass die Finger davon. Ja? Sondern er hat Leute eingeladen, ja, das zu übernehmen, zu lernen. Ja? Und die haben angefangen, das zu machen und dann sind die selber gewachsen. Vor 60, 70 Jahren war Südkorea ein fast durchgehend buddhistisch-animistisch geprägtes Land. Heute geht man davon aus, dass mindestens ein Drittel der Bevölkerung Christen sind. Ein Drittel. Ja? Und damit meine ich nicht traditionelle Kirchenbesucher, sondern Leute, die Jesus lieben. Weißt du, die senden jetzt Missionare aus in die ganze Welt. Ja? Senden Missionare in die ganze Welt aus. Ich meine, die sind auch ziemlich radikal, die Südkoreaner. Da können wir auch noch was davon lernen. Jemand erzählte mir mal, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber eine Zeit lang haben sie es so gemacht, wenn jemand gekommen ist gesagt, und trainiert wurde vorher und gesagt hat, hier, ich glaube, Gott hat mich berufen in die Mission, sagen wir, okay, wir bezahlen dir ein One-Way-Ticket und wir zahlen dir 6 Monate Gehalt. Das war's. Und diese Leute gehen und sie gründen Gemeinden sonst wo, ja, in Afrika, an anderen Orten, in Asien. Als wir in der Ukraine waren, sind wir über so einen Markt und da war plötzlich ein koreanischer Stand mit koreanischem Essen. Ich dachte, das ist aber, überrascht mich ja total, sowas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Ja? Und der Pastor sagte mir, ja, wir bekommen viel Hilfe aus Korea und Korea unterstützt uns. Und viele gute geistliche Impulse in der Ukraine kommen aus Korea. Sagenhaft. So, lass mich dich heute einladen, Teil dieses Prozesses zu werden. Lass mich dich heute einladen, Teil dieses Abenteuers zu werden. Möchtest du wirklich was tun, was diese Welt verändert? Möchtest du mehr als einfach nur einen halbwegs vernünftig bezahlten Job, ein schönes Haus, 2 nette Kinder, 2x im Jahr im Urlaub und ein schönes Auto oder 2 idealerweise. Wenn du sagst, das ist nicht alles, wofür ich mein Leben verbringen möchte, dann möchte ich dich einladen, Teil dieses Prozesses zu werden. Das ist, wo wir hinwollen, okay? Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Kila brona mambaladre sikia labo shukudo dobo suna. Desi kalabronda babababa shikalabostu sunda. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ehre sei dir. Alle Ehre sei dir, Herr. Halleluja. Kila brona mambaladre sikia labosto. Danke, Herr. Ja, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann bet einfach mal ein paar Augenblicke im Heiligen Geist. Lass uns das mal in unserem Geist bewegen, was wir gerade gehört haben. Kila bronda dododo chia ladresti kia namasuku labosta. Nendu ladresti kia laboro do gias discusun. Desi ladrosinia chododo chododo laboro do kudo da labasisun. Dendi kia laboro no gias discu labrondo shika. Nos den Yandula kia la brondo toshika la bostusan. E la kula brendi abusin yandoro chula la bustara chia. Ke la drusila 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 kambara di chia stasan. De si la drusinia justus custusun. Ke la kula kidra si la bronda bababashi kalabostus. Gusin yara muhukolo bustiasin. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen durch deinen Heiligen Geist. Und wir nehmen deine Gegenwart wahr, Herr. Und wir verspüren deinen Ruf. Und voller Demut stehen wir jetzt vor dir, Herr. Und wir sagen dir erneut, Herr, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir groß werden. Es geht nicht darum, dass wir uns einen Namen machen. Es geht nicht darum, dass wir Anerkennung bekommen. sondern es geht um dich. Und es geht um Menschen. Es geht um Menschen, es geht um eine Stadt, um eine Region, um eine Nation, für die du am Kreuz gestorben bist. Für die du dein Blut vergossen hast. Deren Schuld du getragen hast. Deren Versöhnung du erwirkt hast. Und wir wollen Teil davon sein, diese Botschaft rauszutragen. Diesen Befehl, diesen Auftrag zu erfüllen, den du uns gegeben hast. Geht und macht zu Jüngern alle Völker. Halleluja. Herr Jesus, wir sehen, wie du das umgesetzt hast. Wie du dich 3 Jahre lang, 3,5 Jahre in 12 Leute investiert hast. Und wie diese Leute danach dieses Konzept weitergetragen haben, weiter umgesetzt haben. Und innerhalb einer Generation diese Botschaft durch die gesamte damals zivilisierte Welt getragen haben. Herr, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Wir wollen dir sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Gebrauche mich. Ich möchte Teil dieses Prozesses sein. Ich möchte nicht nur ein Gottesdienstbesucher sein, sondern ich möchte Jünger sein. Ich möchte Jünger sein und ich will selber anderen zu Jüngern machen. Und das, was ich nicht weiß, Herr, das lehre mich. Herr, wir danken dir für die wunderbare Hilfe deines Geistes, den du uns gegeben hast und der uns befähigt, all das zu tun, wozu du uns berufen hast. Halleluja. Alle Ehre sei dir. Alles Lob sei dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Wenn du Amen sagen kannst, dann sag Amen dazu.